Singen wir Lied Nummer 40 aus dem Grünen. Lied Nummer 40. Ein Wohlstand ohne Gleichen. Ein Wohlstand ohne Gleichen ist eines Christen Stand, wie er bei keinem Reichen von dieser Welt bekannt. Den kann euch niemand rauben, wie feindlich er gesinnt. Ein Christ ist durch den Glauben des reichsten Vaters Kind. Er kann mit Freuden kommen vor Gottes Angesicht. Da wird er angenommen und niemand widerspricht. Was alles ihn betroffen, sei's Freude oder Leid, ihm steht der Zugang offen zum Vater alle Zeit. Und geht einmal auf Erden die Kindeszeit zu End. Er weiß, was ihm muss werden nach Christi Testament. Ein Erbteil in dem reichen, geliebten Vaterland. Solch Wohlstand ohne Gleichen ist eines Christen Stand.
Ja, Herr Jesus Christus, wir dürfen dir danken, dass deine Kinder, dass wir durch nichts von dir getrennt werden können, dass das alles so sicher ist, dass keine Macht, nichts uns davor trennen könnte. Und wir danken aber auch, dass wir heute für unsere Geschwister einstehen dürfen, wenn Not und Leid ist, aber auch Dank. Wir danken für dieses Vorrecht, dass wir das zusammentun können, dass wir das über diese Technik, über Skype machen dürfen, über weite Distanzen entfernt. Ja, so hilfst du aber auch, dass wir in der Wortbetrachtung deine Worte aufnehmen können, dass sie in offene Herzen kommen und dass wir sie weitertragen dürfen, damit wir noch andere erreichen, dass auch sie in diesen Frieden kommen, in dem niemand, der aus dem niemand herausgezogen werden kann, so wie es in Römer 8, Vers 38 steht. Amen.
Amen. Amen.
Dann fahren wir weiter mit der Wortbetrachtung. Wir sind in der Apostelgeschichte bei Kapitel 18, Vers 7 angelangt. Wenn der Martin uns nächsten Abschnitt liest und anschließend Andi seine Zusammenfassung.
Apostelgeschichte 18, Vers 7. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten: Dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden: Wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch billigerweise ertragen. Wenn es aber um Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so sehet ihr selbst zu. Denn über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie vor dem Richterstuhl hinweg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion bekümmerte sich nicht um dies alles. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab, und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er zu Kenchreä das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde. Er kam aber nach Ephesus und ließ jene da selbst. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bei ihnen bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte: Ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem halten. Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab. Bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal. Die Griechen wussten um die Totenauferstehung. Dennoch kehrten sie nicht um, sondern blieben Spötter oder Neugierige. Der Volksdruck darf nicht unterschätzt werden. Deshalb ist es wichtig, in der Rede schnell zum Wesentlichen zu kommen. Die Umkehr zu Gott sollte nicht aufgeschoben werden, denn kein Mensch weiß, wie lange er dafür noch Zeit hat. Diese Umkehr ist nur in der Lebzeit auf dieser Erde möglich, und in dieser Zeit muss auf das richtige Feld gesetzt werden. Niemand von uns hat den Herrn Jesus in dieser Welt gesehen. Wir müssen glauben. Dieser Glaube ist ein begründbarer Glaube, der vielmehr ein Wissen um die unsichtbaren Dinge ist. Auf das richtige Feld setzen ist also keine Glückssache, sondern begründbar. Obwohl Beweise da sind, ist Glauben notwendig. Wir können Paulus dabei beobachten, wie er in der Verkündigung vorgeht, und davon lernen. Paulus durchlebt auch Zeiten, in denen er Aufmunterung benötigte. Denn alles hat seine Zeit. Das Lernen hat seine Zeit und das Verkündigen hat seine Zeit. Paulus hatte keine Fangemeinde, aber viele Geschwister, die für ihn beteten und besorgt waren. Paulus war nur kurz in Athen, aber in Korinth blieb er über ein Jahr. Wir müssen die Menschen auf die richtige Art und Weise ansprechen und die Botschaft des Evangeliums mitteilen. Dann müssen wir diese Menschen dem Heiligen Geist überlassen. Ungefähr im Jahr 49 geschah es, dass die Juden aus Rom für eine kurze Zeit verjagt wurden. Dadurch trafen sich Aquila und Priscilla mit Paulus in Korinth. So war Paulus nicht allein und wurde aufgemuntert. Paulus musste für seinen Lebensunterhalt arbeiten und lebte nicht vom Evangelisieren. Spenden nahm er für andere an. Auch darin ist uns Paulus ein Vorbild. Der Ausspruch, euer Blut komme auf euren Kopf, kommt in Hesekiel 3 und 33 vor. Dort ist aber Hesekiel der Angesprochene. Paulus hat den lebensrettenden Weg aufgezeigt, aber er wurde verspottet. Wenn die Spötter den Retter ablehnen, ist ihr Leben verwirkt. Denn Sand oder Staub aus den Schuhen oder Kleidern schütteln ist ein Sprichwort, das nicht zu unserer Sitte gehört. Auch Matthäus 10, Vers 14 zeigt eine solche Gestik auf. Es ist ein überdeutliches Signal der Abwendung. So, das war's schon. Vielleicht noch jemand Korrekturen oder weitere Punkte.
Vielleicht noch mal einen kurzen Moment oder einen kurzen Kommentar zu dem ein Blut, euer Blut komme auf euren Kopf. Das war ja an die Juden gerichtet in der Synagoge von Korinth. Sinngemäß sagt er auch oder verwirft auch alle, die die Botschaft verworfen haben, aber nur für diese spezielle Zuhörerschaft, also nicht generell die Juden. Er versucht es immer wieder, zuerst die Juden, dann die Griechen. Aber wenn dann eine Lokalität, eine Synagoge eines bestimmten Ortes das Evangelium wieder besseres Wissen abgelehnt hat, dann kommen solche Sprüche von Paulus und er wendet sich den Nationen zu. Aber er wendet sich nicht insgesamt von den Juden ab, sondern eben nur von dieser speziellen Gruppe, die genau jetzt ihn und das Evangelium verworfen hat.
Und dann gab es offensichtlich in Korinth jemanden neben der Synagoge, also Haus an Haus, nehme ich jetzt so an, der wohnte neben der Synagoge. Und in der Synagoge war ein Vorsteller, Crispus, und er glaubte. Man sieht, die Botschaft, die der Apostel Paulus bringen durfte in Korinth, brachte Widerstand und Glauben. Und ich denke, das ist das Normale. Es kann Widerstand geben, ganz massiven. Aber es kann auch sein, dass Samen auf fruchtbaren Boden fällt und dass der wächst. Und das ist das Normale von Samen. Weiteren Samen bildet. Man sieht nämlich sehr wahrscheinlich durch das Zeugnis des Juden Crispus, also dem Synagogenvorsteher, dass weitere auch zum Glauben kommen. Das ist fast wie eine Kettenreaktion jetzt für mich, oder? Eine gewisse Kettenreaktion. Und das werden wir nicht oft erleben im Leben, aber das gibt es. Es kann mal Familien geben, da bekehrt sich einer und alle sind gegen ihn. Aber auch das Gegenteil sehen wir in der Apostelgeschichte. Da gibt es einen, zum Beispiel einen Kerkermeister, und durch dieses Zeugnis kommen alle zum Glauben. Und ähnlich, denke ich, haben wir das hier in Kapitel 18, Verse 7 und 8. Und viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Die kannten den Christus 100-mal besser wie den Paulus. Aber der Christus ist durch den Paulus zum Glauben gekommen und der Christus hat weitergemacht.
Der Christus wurde ja auch von Paulus persönlich getauft, oder? Obwohl das ja nicht so von Paulus das Wille war, die Leute zu taufen, weil er nicht wollte, dass Parteiungen da irgendwie entstehen, sondern dass die Hingabe zu dem Herrn ja mehr im Vordergrund steht. Aber das ist mir ja aufgefallen, dass der Christus von Paulus ja persönlich getauft wurde.
Und mir ist noch aufgefallen, weil wir gerade von der Kettenreaktion sprachen. Eine der größten Kettenreaktionen war ja die Predigt am Pfingsten, wo 3000 Leute zum Glauben kamen, die wiederum nach Hause gingen und dort weitergemacht haben und auch wieder Menschen zum Glauben gebracht haben. Also, und ja, Gott wirkt manchmal so auf diese Weise und manchmal haben wir das Gefühl, es passiert gar nichts. Ja, aber vielleicht wissen wir es bloß nicht.
Wenn du schon das von der Apostelgeschichte 2, das schöne Beispiel zeigst, wo von diesen Tausenden, die dann wieder nach Hause gingen, nach Europa, da müssen wir natürlich immer wieder sehen. Die kannten nur die allerersten Anfangsgründe, Die christliche Lehre ist ja selbst in der Apostelgeschichte kaum bekannt. Die kommt erst dann durch die Belehrung, die der Apostel Paulus vom Heiligen Geist bekam und er dann niederschrieb. Man sieht auch andere, die haben evangelisiert, aber die mussten korrigiert werden. Das sieht man dann im nächsten Kapitel. Die mussten korrigiert werden, weil sie nur, ja, was haben sie gewusst? Von Johannes dem Täufer zum Beispiel. Und haben eifrig evangelisiert. Von Johannes dem Täufer würden wir nie machen, aber die haben es gemacht. Und da gab es welche, die zum Glauben kamen. Aber die mussten dann weiter gefördert werden in der christlichen Wahrheit. Also die christliche Wahrheit ist nicht aufs Mal vom Himmel gefallen, sondern nach und nach, innerhalb 15, 20 Jahren, wurden dann diese Briefe mit der christlichen Belehrung verfasst.
Ich da gerade anschließen darf. Der Paulus ist ja jetzt in Korinth und ich meine zu wissen, dass der Römerbrief in Korinth geschrieben wurde. Und damit hat er ja, glaube ich, eine der größten Grundlagen des christlichen Glaubens, der christlichen Lehre gelegt und auch sogar nach Rom geschickt. Also durchaus an einer Stelle, an einem Ort, wo er eben noch nicht war, was aber ja der zentrale Ort des Imperiums war, das Imperium Romanum. Und insofern, da fing es dann, glaube ich, so richtig an. Ich denke mal, der Galaterbrief war schon geschrieben. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal. Aber der Römerbrief wurde hier geschrieben. Und wahrscheinlich war er in Ephesus. Da hat er dann den Korintherbrief geschrieben mit der Korrektur und so weiter. Und später musste er sogar ins Gefängnis. Da hat er noch ein bisschen mehr Zeit gehabt und hat dann an alle möglichen geschrieben.
War zum Beispiel am Anfang des christlichen Glaubens auch so, dass es dann Christen gab, die aus den Nationen kamen, die dachten, jetzt sind wir anstelle des Judentums die Einheit, die neue Einheit. Und die christlichen Juden, also die Christen, die aus den Juden kamen, die dachten dasselbe. Und dann kam erst die Epheser-Belehrung, Kapitel 2, später, in der Gefangenschaftsbrief, eine ganz große Gefahr, die Spaltung des christlichen Zeugnisses in Juden, ich sage jetzt mal ein komischer Ausdruck, Judenchristen und Nationenchristen. Und das musste unbedingt durch Belehrung verhindert werden, Epheser 2. Nämlich, dass es einen Leib gibt und dass die Zwischenwand der Umzäunung, das Gesetz, durch den Tod Christi abgebrochen wurde. Gesetz ist kein Maßstab mehr für die Christen aus den Nationen. Das Gesetz Mose.
Eben hier in Korinth war ja das Problem mehr eben sittlich-moralisch, oder? Waren die ja in Korinth unter Null. Das war eine Hafenstadt, oder? Götzen eben und Hurerei und was so alles, das dort gibt, oder? Aber es hatte eine große Gemeindeversammlung in der Stadt. Und im ersten Korintherbrief lesen wir ja das, oder? Aber eben, das war auch dann das Problem im ersten Korintherbrief, oder? Die 10 wissen dir nicht, oder? Dass ihr der Tempel des Leib ein Tempel Gottes ist, oder? Und eben mit Huberei hatten sie auch Problem, aber auch schon Spaltung ganz am Anfang, oder? Im ersten Korintherbrief eben so viele Sachen, aber er schrieb sie als Gläubige an, im Korintherbrief. Waren Gläubige, aber eben mussten belehrt werden in diesen Dingen.
Ich meine, was sind wir so froh, dass die Korinther das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und sonst hätten wir die Belehrung nicht. Ich finde das wunderbar, dass eben wirklich die Korrektur der damaligen Verhältnisse und Ansätze von Spaltungen und Irrlehren so klar angesprochen worden sind. Und ich meine, wenn man das nicht beachtet, dann geht es ja gerade weiter. Und alle Leute, die sich im Laufe der Jahrhunderte, gerade in den letzten zwei Jahrhunderten abgespaltet haben, die haben dann irgendwie Sonderlehren gemacht, Versle gepickt, noch was dazugefügt und schon hatten sie eine ganz andere Lehre, aber klangen immer noch christlich manchmal. Also man kann immer sehr schön anhand eben dieser, gerade Korintherbrief ist ein sehr gutes Beispiel, sehr viel Korrektur machen.
Man muss auch sehen, dass das Volk Israel im Alten Testament, also sagen wir ab 2. Mose, 4. Mose und dann Buch Josua, Richter und so weiter, die waren auf dem Niveau der Korinther. Ein ganz tiefes, erbärmliches Niveau. Hurerei bis zum geht nicht mehr. Und dann durch mehrere Umstände, Gerichte, wurden sie dann bis nach Babylon verfrachtet, weggeführt. Und dort haben sie einiges verlernt. Zum Beispiel, als sie dann zurückgeführt wurden unter Esra, Nehemia und dann bis Maleachi, da waren äußere Dinge, zum Beispiel der äußere Götzendienst, nicht mehr so bekannt. Nicht mehr so bekannt. Aber das Herz hat sich bei niemandem verbessert. Bei uns ist die alte Natur genau dieselbe wie bei den Israeliten damals oder den Korinthern hier. Die alte Natur, die ist überall genau gleich. Die war bei den Ephesern nicht besser wie bei den Korinthern. Man muss den Epheserbrief Kapitel 3 sehen. Die waren nicht besser wie die der Korinther. Also da muss man auch immer sehen, die alte Natur, die ist überall genau gleich, absolut verdorben.
Ich habe mal eine Frage zu Vers 10. Und zwar, da steht ja drin hier, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Normalerweise hätte man ja sagen können, ich werde ein großes Volk in dieser Stadt haben. Warum wird da jetzt gesagt, ich habe ein großes Stadt, obwohl da in Korinth so viel Unzucht war?
Das ist immer so. Zum Beispiel, Gott wusste in der Ewigkeit, dass der Hans-Peter Webb sich mit 13 Jahren bekehren würde. Also gehörte ich zu dem Laos von Frauenfeld, zu dem Volk von, also Laos heißt der Volk, zu dem Volk von Frauenfeld, das ihm gehört, nämlich die Bekehrten. Also Gott sah das. Gott wusste, wer sich bekehrt hat, das nicht bestimmt, aber Gott weiß alles. Und darum denke ich, kann man das gut so verstehen, wie er durch den Geist diese Erfahrung, diese Bekanntmachung bekam, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Aber der Apostel Paulus musste, konnte, durfte dann auch eine längere Zeit, anderthalb Jahren in Korinth weiter lehren. Aber man muss auch sehen, gewisse Dinge hat der Wolfgang hat damit angefangen, mit dem, wegen dem Blut. Von denen ging er weg. Der ist am anderen Tag nicht zu denen nochmals gegangen und hat das Evangelium verkündet. Von denen ging er weg und andere waren da. Die haben es aufgenommen. Die gehören zum Volk.
Ich habe auch noch eine Frage zum Vers 9. Da fällt ja auf, dass oft eben von einem Gesicht die Rede ist. Man könnte es wahrscheinlich auch als Vision anschauen, aber mich nimmt das schon länger unter Gesicht, warum dieser Ausdruck, wenn es um eine Vision geht. Oder war das vielleicht ein Traum, weil es in der Nacht geschah? Oder weiß jemand mehr über dieses bestimmte Wort der Übersetzung Gesicht? Ich habe da beim Wörterbuch auch gesehen, dass da Vision hätte man auch übersetzen können oder Erscheinung.
Die Strongs spricht von Horama, Traumgesicht. Das, was gesehen wird im Schlafe oder im Wachzustand, die Vision, das Geschaute, das Schauspiel. Es wird nicht genauer gesagt. Jedenfalls war Paulus völlig davon überzeugt, dass das ihm gesagt wurde. Deswegen steht es hier.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Übersetzer dann überlegen mussten. Die wussten natürlich, dass man auch mit Traum übersetzen hätte können. Aber da war vielleicht gewissen dann zu heikel, weil die dann gedacht haben, ich fantasiere jetzt, dass ein Übersetzer gedacht hat, ja, wenn ich jetzt da Traum schreibe, oh, dann haben wir das Problem wegen den Träumen. Jeder träumt dann irgendwas. Dabei war das hier, dem Paulus, und das war auch eine ziemliche Ausnahme. Und wir haben keine Belehrung, dass wir jetzt auf Visionen, Träume und Gesichter reagieren müssen. Überhaupt nicht, denn wir haben das Vollkommene, das Wort Gottes, jetzt vor uns auf dem Tisch liegen.
Ich meine, der Apostel Paulus hat sowas 3-4 Mal erlebt. Ich erinnere an den mazedonischen Mann. Dann haben wir diese Stelle hier. Später in Jerusalem wird ihm verheißen, dass er auch noch vor dem Kaiser in Rom evangelisieren würde. Und wenn man noch die Erscheinung zu Damaskus dazu zählt, dann ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Also der Paulus hatte aufgrund seines speziellen Dienstes, seiner speziellen Mission, hat er natürlich auch Offenbarungen von Gott erhalten, die wir einfach nicht erhalten können. Wie Hans-Peter schon sagte, wir haben das Vollkommene bereits in der Hand. Und da können wir nachlesen. Dann wird uns auch was geoffenbart. Also wir können durchaus Offenbarungen haben, indem wir das Wort lesen und bestimmte Dinge besser verstehen, dann haben wir auch so eine Offenbarung. Oder indem wir uns unterreden und besser verstehen. Da kommt manchmal auch ein Aha-Effekt. Aber es kommt jetzt nichts Neues hinzu. Es ist schon alles da. Damals war eben noch nicht alles da.
Das ist auch immer gut, wenn wir sehen, dass ein Übersetzer, der musste sich ja entscheiden. Er konnte ja nicht alle 7 oder 10 Möglichkeiten hineinbringen in den einen Vers. Und ich kann mir vorstellen, dass es in deutscher Sprache an dieser Stelle, sagen wir bei 40, 50 verschiedenen deutschen Übersetzungen, die wirklich unterschiedlich sind. Es gibt schon wirklich unterschiedliche, dass da nicht immer Gesicht steht, sondern vielleicht eben mal Vision oder Gesicht. Und da darf man nicht erschrecken. Das kann man ja so unterschiedlich wiedergeben. Ja.
Ich wollte eine Stelle einbringen, Sprüche 29, 18. Sprüche 29, 18. Wenn kein Gesicht da ist, wird dein Volk zügellos. Aber glückselig ist es, wenn es das Gesetz beobachtet. Und dann eine Überlegung. Der Paulus hatte das Gesicht, die Vision gehabt und er hatte die vielleicht auch bitter nötig, sonst wäre er irgendwo anders hingezogen. Denn da war ja nicht so eine Erweckung ausgebrochen oder sehr viele zum Glauben gekommen und er würde vielleicht den Weg einen anderen Weg einschlagen. Und da kommt jetzt eine Bestätigung, ja, eine Aufmunterung, kann man sagen, und er bleibt da 1,5 Jahre.
Das ist richtig, wenn man sieht, wie kurz er in Thessalonich war, oder in Beröa oder in manch anderen Orten, da ist es doch relativ lange. Also Ephesus und Korinth, da war er ja schon ziemlich lange. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut wegen dem Gesicht in englischen und französischen Bibeln. Da steht in beiden Fällen Vision, also Vision oder Vision.
Vielleicht ist für unser heutiges Deutschverständnis auch Gesicht nicht irreführend, aber irgendwie schwieriger zu verstehen. Vielleicht könnte man das übertragen und sagen, einfach eine Sicht. Ich meine, ich kann nicht erklären, wie der Geist, Gottes Geist in mir ist und wie er zu meinem Geist redet. Aber er macht das sicher auch durch den Verstand. Und das ist jetzt halt vielleicht irgendwie so ein Mittel Gottes, wie er da an Paulus ja, eine innere Sicht, sage ich jetzt dem Moni, da zu weit gehen zu wollen, eine Sicht gibt auf das, was er ihm sagen will. Aber ich denke ja nicht, dass das primär irgendetwas mit den Augen und Licht, sichtbarem physikalischem Licht zu tun hat, wenn es das vielleicht auch irgendwie könnte oder an anderen Stellen vielleicht noch eher dazukommt.
Ich denke, auch steht ja da deutlich, der Herr sprach durch ein Gesicht oder durch eine Erscheinung zu Paulus. Also eine klare Stimme und eine klare Botschaft und auch wie Valentin sagte, eine Ermutigung, eine Ermunterung, weil es steht ja da, fürchte dich nicht. Also der Paulus war vielleicht in einem Zustand, wo er doch diese Unterstützung brauchte, diese Kraft, und kriegt dann gesagt, also rede und schweige nicht. Und ich denke da auch oft an persönliche Begegnungen, wo ich auch versuche, etwas zu sagen, den Herrn Jesus ins Gespräch zu bringen, dass es da manchmal Mut braucht, ja, und man so einen Zuspruch braucht, nicht zu schweigen, weil es ist ja leichter zu schweigen, nicht? Dann denkt man sich seinen Teil und zieht sich zurück. Aber hier bekommt er den Auftrag und auch die Ermunterung, schweige nicht, rede ruhig, ich bin mit dir. Das ist ja enorm, wenn man so etwas persönlich bekommt.
In der NEU, so wie Wolfgang eben sagte, wie es im Englischen steht, Vision, hat der Karl-Heinz geschrieben, einen nachts in einer Vision sagte der Herr zu Paulus. Und ich denke, das ist besser erklärt als wie ein Gesicht.
Das, was der Bruder Rainer noch gesagt hat. Ja, der Apostel Paulus musste ermuntert werden. Denn kaum war er noch in Athen, dort haben sie ihn auch mehr oder weniger abgelehnt. Die meisten, kommt er nach Korinth, was machen sie? Sie lästern ihn. Also 3-4 Verse oben haben sie ihn gelästert. Also der Mann, der ist schon, der brauchte diese Ermunterung. Und noch zum Gesicht, das er hier bekommen hat. Menge hat es ganz schlau übersetzt. Der hat nämlich das Grundwort genommen, nicht Traum und nicht Gesicht, sondern hat geschrieben Traumgesicht. Und das war es auch. Es war ein Traum und sehr wahrscheinlich in einem sogenannten Wachtraum, also kennen wir ja auch in der Nacht, oder? Wir können wegen irgendetwas nicht schlafen und da kommen die Gedanken, aber die Gedanken sind dann bei uns, von uns. Aber hier kam der Gedanke von oben, von Gott.
Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir sehen, dass das nicht eine Schau oder eine Vision ist, irgendwie aus unserem Herzen hinaus, da auf irgendetwas hin projiziert, sondern dass das wirklich in diese Person hineingegeben wurde und dass er da etwas sieht. Aber wir bei einem Traum, denke ich, haben wir ja nicht den Verstand wirklich bei der Sache. Und das unterscheidet es dann klar. Aber man muss es natürlich auch im Deutschen im Übersetzungswort auch irgendwie klar zeigen. Ja.
Es gibt sogar Traumgesichte bei heidnischen Herrschern. Ich erinnere an Nebukadnezar. Ich erinnere an den Pharao, der eben Josef dann gerufen hat. Oder der Mundschenk und der Bäcker, die ja auch Traumgesichter hatten oder Träume hatten, die einer Interpretation bedurften in dem Fall, weil sie das eben nicht selbst machen konnten. Hier ist es sogar eine klare Anweisung. Es war auch ein Mann Gottes, der diesen Traum empfangen hatte. Also ich glaube auch Hiob spricht davon, dass Gott auch mit solchen Mitteln zu den Menschen redet. Traumgesicht, erinnere ich mich. Und es zeigt, ja, es ist zwar selten, aber es kommt schon vor. Nur wir dürfen heute nicht meinen, das ist die andere Seite, dass wir was Neues erfahren. Also das sicher nicht. Ich sage immer, was der Bibel widerspricht, das ist alles nicht von Gott. Falls mal jemand was da geträumt haben mag.
Der nächste Vers, 11. Der bestätigt ja, dass dieses Traumgesicht, diese Vision, dass die auch stimmte, weil er blieb ja dann 1 Jahr und 6 Monate und das war ja außergewöhnlich lang und in dieser Zeit ohne eben in Ruhe und nicht in Verfolgung. das hat das Gesicht auch bestätigt und als wahr herausgestellt, dass es echt war. Also es ist schon eher das, was wir jetzt erfahren haben von Paulus, eher ungewöhnlich, dass da keine Verfolgung stattfand.
Ich denke, auch in dieser Zeit hatte er mit erheblichen Widerständen zu kämpfen. Doch mit der Versicherung, die Gott ihm durch das Traumgesicht gegeben hat, hat er das durchaus gemeistert, eben ja, sich darüber hinwegzusetzen, über diese Widerstände. Und genau das zu tun, was Gott ihm geboten hatte, voll Vertrauen, dass eben er unter dem Schutz Gottes ist und das Werk vollbringen wird, wozu Gott ihn da ausersehen hat.
Die Widerstände gehen natürlich nicht auf, sondern die gehen weiter. Im Vers 12, 13, da haben wir jetzt, das ist typisch für Lukas, also Apostelgeschichte, da zeigt er, in welcher Zeit wir sind, nämlich als Gallion Prokonsul von Achaia war, also von dieser, Achaia ist die Gegend hier, oder? Der Kanton oder das Bundesland. Achaia, war, traten Juden einmütig gegen Paulus auf und dann kommen sie vor den Bema, vor den Richterstuhl, das ist dasselbe Wort wie Richterstuhl Christi, hier ist es halt der Richterstuhl dieses Prokonsuls. Und jetzt ist unglaublich, was die sagen. Das ist ja schon Hanebüchern. Die sagen, dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten. Das sind ja Juden, die das sagen. Man kann schon sagen, jedes unheilige Mittel heilig, wenn es geht, das Evangelium zu torpedieren. Und das ist nicht nur heute so, das war eben schon in der Apostelgeschichte 18 so, dem Gesetz zuwider. Also Gott anzubeten ist dem Gesetz zuwider. Ja, da kann man fast nichts mehr sagen.
Ich habe in Daniel neulich auch gelesen, wie die Satrapen, die eifersüchtig über den Daniel waren, eigentlich genau das Gleiche machten. Oder? Sie klagten an, dass eben der Daniel ein Gottesanbeter war und erfanden ein Gesetz, das ihn dann in die Löwengrube brachte. Also ähnliche Umstände auch bei Daniel. Aber hier ist das, finde ich, noch schlimmer, eben weil es dann Juden sind. Von denen hätte man das jetzt vielleicht weniger erwartet. Aber man täuscht sich.
Ja, wenn es jetzt nicht Juden gewesen wäre, hätte man ja noch gewisses Verständnis. Denn der Kaiser in Rom wollte natürlich, dass er angebetet wurde. Aber Juden, die wollten ja nicht den Kaiser in Rom anbeten, oder? Die sollten so resistent gewesen sein. Aber es gab deswegen auch immer wieder kurzzeitige Verfolgungen, haben wir ja auch hier, dass dann die Juden wieder aus Rom vertrieben wurden, wegen solchen Dingen. Aber jetzt kehren sie das Ganze um. Wenn es gegen das Evangelium geht, dann waren die Juden eins mit dem Kaisertum von Rom.
Ich habe das in einem Kommentar gelesen. Judentum war ja eine etablierte Religion bei den Römern. Die fanden Judentum okay. Nun, hier sehen wir ja, dass die Juden gesagt haben, stopp mal, das muss ja im Einklang mit dem Gesetz sein. Und was hat sie denn da in Korinth gebildet? Eine christliche Gemeinde. Und man kann auch so sehen, dass die Römer quasi das gleichgesetzt haben, Christentum mit Judentum. Nicht so aber die Juden, die nach dem Gesetz lebten. Die sagen, stopp, Paulus lehrt was anderes, das können wir unmöglich dulden. Und deswegen sind sie auch ja, gegen diese Sache angegangen dann.
Und die Vorgeschichte sehen wir eben in diesem Vers 10 und 11, wo Gott ihm sagt, ich habe ein Volk in dieser Stadt. Es hat mit Rom nichts zu tun und mit Jerusalem nichts zu tun, sondern es ist eine neue Körperschaft, der Leib des Christus. Ein Volk, und da darf es keine Trennung geben zwischen bekehrten Juden und bekehrten Achaiern, also Korinthern oder wie auch immer, Griechen halt, sondern das ist, wem gehört dieses Volk jetzt? Gott, das ist sein Volk. Ich habe ein Volk, nicht der in Rom.
Ähnlich ist es ja in Apostelgeschichte 26, wo Paulus auch überredet, in Agrippa, im Vers 24 zuerst sagt Festus, im Vers 24 spricht Festus mit lauter Stimme, du rasest Paulus, weil er eben ihm das alles gesagt hat, den Weg, seine Bekehrung. Und dann im Vers 27 sagt er, glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach, ich wollte zu Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin. Oder, ja, eben Agrippa sagt, in kurzem überredest du mich, ist... Ja, ist eher negativ gemeint wahrscheinlich, oder? Das ist mich nicht gleich bekehrt.
Es gibt und gab unterschiedliche Körperschaften. Die haben wir auch heute. Wir haben die Körperschaft Juden. Wir haben die Körperschaft Nationen. Und wir haben die Körperschaft Volk Gottes. Sehen wir 1. Korinther 10, glaube ich, der zweitletzte Vers. Also diese Körperschaften gab es schon in der Apostelgeschichte und die haben wir heute schon. Und sollen wir jetzt die Körperschaft Nation bekämpfen? Sollen wir die Körperschaft Juden bekämpfen? Nein, eben nicht. Seid ohne Anstoß sowohl Juden wie Nationen und der Versammlung Gottes. Aber die gibt es, die Unterschiede. Es gibt Erlöste, das ist die Körperschaft des Volkes Gottes. Und es gibt Körperschaften, die sind nicht erlöst. Also wer sich sagt, ich bin ein Schweizer, dann muss er das gut definieren, wenn er dann wirklich ein Christ ist. Denn wir zählen von Gottes Warte aus nicht mehr zu den Schweizern, sondern zu seinem Volk.
Der Gallion als Prokonsul, steht, habe ich in der Fußnote bei der Schlachter gelesen, dass das sogar ein Bruder von Seneca war. Das ist ja durchaus ein bekannter Mensch. 51 nach Christus ist das Jahr, der ist Prokonsul oder Statthalter in Achaia. Und er geht an sich sehr elegant mit diesem Vorwurf der Juden um. Und nach moderner Weise würde man sagen, er nimmt die Anklage nicht an. Er weist die Anklage zurück und sagt, das ist nicht zulässig. Darüber will ich hier gar nicht reden. Also hier steht natürlich, das ist mit anderen Worten, aber sinngemäß ist das ja gemeint. Und dann, wenn ich schon mal vorgreifen darf, auf den Vers 17, da wird ein Sosthenes ergriffen und verprügelt. Habt ihr mal nachgeschaut, wo der Sosthenes sonst noch vorkommt, was die Umstände sind?
Ich würde auch mal zu Vers 13 zurückkommen. Und da steht ja, dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Aber es ist ja auch interessant, die Ankläger erwähnten wohl, weiß ich nicht, welches Gesetz sie meinten dort. Nämlich, sie konnten das nicht konkret dem Paulus dort anklagen deswegen.
Und dann haben wir ja die Eröffnung vom 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Also schon eine ganz besondere Sache, wenn dann der Gott, der Heilige Geist, das dem Apostel Paulus so eingegeben hat, dass so beginnt der 1. Korintherbrief.
Ich habe auch wieder eine Frage. Ich hoffe, es nervt nicht so hart. Mir ist aufgefallen, dass der Paulus gar nicht vor dem Richterstuhl etwas sagen konnte. War es Gottes Wille, dass das so war? Vers 14. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden, also er wurde in diesem Moment unterbrochen, als Paulus das Wort ergreifen wollte. War das Fügung?
Ich weiß es natürlich nicht, aber genau das mit Fügung, das finde ich gut. Aber vielleicht hat er auch kein großes Recht hier, denn er war ja der Paulus war nominell ein Türke. Er kam aus der Türkei und wir sind aber jetzt hier nicht in der Türkei, wir sind jetzt in Achaia, in Griechenland. Und dieser Prokonsul, der hatte keine Rechte, da wieder ein anderer Konsul in Asien und so, also Türkei, Asien. Könnte man auch vorstellen, dass der Paulus auch gar kein Recht hätte, hier vor einem menschlichen Bema zu reden. Aber das ist nur ein Gedanke, Nebensache.
Ich finde in der Antwort, dass der Gallion hier einfach entschieden hat, wenn die Juden etwas über ihr Gesetz aushandeln wollen, dann ist er einfach nicht zuständig, weil er ist als säkularer Statthalter nicht für Religionsfragen zuständig. Da hat er nichts zu entscheiden, so würde ich das mal sehen. Und deswegen hat er gesagt, es geht mich nichts an. Es geht das Gericht nichts an, seht ihr zu.
Die damalige Rechtslage sieht man in den Evangelien ein wenig, ganz klein angedeutet. Da hast du einen Pilatus und einen Herodes. Und die mussten schauen, dass sie sich nicht reinpfuschten, wenn es um diesen Mann, der da von den Juden angeklagt wird, Jesus. Da mussten die zuerst Frieden finden, untereinander. Und die fanden Frieden, wenn es geht, um gegen den Herrn Jesus zu sein. Also darum eigentlich der Gedanke, es könnte sein, dass auch dieser Prokonsul Gallion sich mit dem Konsul in der Türkei nicht verderben wollte. So einfach politischer Gedanke hat, ja.
Vielleicht ein Gedanke, der Prokonsul, der war natürlich ein weltlicher Herrscher und wollte sich mit Religionsfragen nicht auseinandersetzen. und hat sich da nicht drum gekümmert. Aber spätestens, als sie den Sosthenes einfach vor dem Richterstuhl geschlagen haben, da hätte er sich kümmern müssen, weil das natürlich ein klares Unrecht war, unabhängig von irgendwelchen Religionsfragen. Und das hat er auch nicht getan. Man sieht also, sein Gesamtcharakter ist auch nicht der beste.
Ist halt auch da so, wenn dieser Prokonsul Gallion es so gesehen hat, das sind Juden, weil er die Christen hat er zu den Juden gezählt. Der hat keinen Unterschied gemacht, der kannte das noch gar nicht. Dann hat er gesagt, ja, wenn die sich gegenseitig verprügeln, was geht mich das an? Das ist eine Religionsfrage unter Juden. Könnte auch so gewesen sein.
Dann solche Leute wie den, dieser Statthalter, die hatten ja eine Leben, natürlich waren sie auch Richter, aber die hatten eine erhebliche exekutive Macht. Also die konnten auch entscheiden und sagen, politisch, das ist es mir egal oder das ist mir dienlich, wenn ich das so oder so mache. Das sehen wir ja auch später, wenn wir dann den Felix und den Festus betrachten, wie die laviert haben. Ja? Das waren echte Politiker. Obwohl sie auch richten durften, waren das oft politische Entscheidungen. Ja?
Der Paulus wurde angeklagt wegen dem Gesetz. Fälschlicherweise natürlich eine religiöse Farce. Und genau in dem Moment, als er sich rechtfertigen wollte, kann der Gallion und sag jetzt dem auf Deutsch, klemmte ihn ab, würgte ihn ab, da will ich gar nicht hören. Wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch billigerweise ertragen. Das würde er gerade noch akzeptieren, oder? Böse und gute Handlung oder irgendein Gesetzesverstoß gegen römisches Recht, wenn der eine dem anderen etwas gestohlen oder verletzt hätte oder umgebracht hätte und so weiter. Aber die gesetzlichen Dinge, also was das Gesetz Mose betrifft, das interessiert ihn einfach nicht. Und also für mich zumindest sieht man das aus diesem Ablauf hinaus und aus dem, was er dann sagt, über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Das ist eure Sache, da könnt ihr selber miteinander da Wortstreit führen und trieb sie vom Richterstuhl weg. Das geht mich nichts an.
Ich will noch zwei Stellen lesen, die das auch ein bisschen illustrieren, wie damals agiert wurde. Römer 13, lese ich mal Vers 3. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken, Moment, für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute und du wirst Lob von ihr erhaben, denn sie ist Gottes Dienerin und so weiter. Die zweite Stelle, die ich noch vorlesen möchte, ist Johannes 18, Vers 31. Das ist ja dann, wo der Pilatus richten muss. Was sagt er da? Vers 31. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn, also den Herrn Jesus, und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Also das zeigt schon, es ist auch so ähnlich gelagerte Fälle, wo dann der Regent richten kann oder auch nicht richten kann. Aber was er richten muss, ist das Böse.
Und hier sehen wir natürlich, die Juden waren dem Gallio mehr wie lästig. Das hat er ihnen auch deutlich gesagt. Er hat gesagt, wenn es um etwas Gescheites gegangen wäre, dann hätte ich euch ertragen. Und jetzt habe ich die Nase voll, ich treibe euch weg. Und dann sind die einige Schritte von Bema weg und dann haben sie ihr Pseudorecht inszeniert und haben den Sosthenes verprügelt. Man muss schon sehen, die Juden waren kein beliebtes Volk im Römischen Reich. Die wurden einige Male punktuell vertrieben und verfolgt. Verfolgt. Und später sehen wir dann im Jahr 70, wie es dann Herren zugegangen ist in Jerusalem und Israel. Also da sind wir jetzt 20 Jahre davor. Also geknistert hat es seit den Makkabäern.
Ich hatte auch noch mal eine Frage, und zwar Sosthenes, der war ja Synagogenvorsteher. Warum haben Sie den vom Richterstuhl gezerrt? Ist das vielleicht in der Hinsicht gewesen, dass er schon zum Glauben hintendierte und dass Sie ihn als Verräter sahen?
Also ich sehe diese Stelle noch, dass er eben ganz eindeutig Jude war, noch nicht bekehrt, noch auf dem Gesetz stehend. So würde ich das jetzt verstehen wollen. Und der ist das später durch Wirken des Heiligen Geistes zum Glauben gekommen. Aber an diesem Punkt der Zeit noch nicht. Meine Einschätzung.
Wir haben ja vorher einen Synagogenvorsteher, der zum Glauben kam und so wie ich so vom Text her das Gefühl habe, selber dann weiter das Wort Gottes verkündigt hat. Und hier den nächsten Synagogenvorsteher, diesen Sosthenes, das sind natürlich ganz extrem wichtige Leute, also ein Synagogenvorsteher, der hat unter den Juden etwas zu sagen. Und wenn der als Jude dann plötzlich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, dann ist das ein herausstechendes, herausragendes Zeugnis. Und das war für die 180-prozentigen Juden eine große Gefahr. Und das wollten sie verhindern. Aber ich denke, durch diese Schläge haben sie genau das Gegenteil erreicht. Sieht man 1. Korinther 1, Vers 1.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Wer ist sie? Alle aber griffen Sosthenes und schlugen ihn. Also wer sind diese alle? Sind es jetzt Juden, oder sind es Gläubige, oder ist es das Volk, was einfach dazugeschaut hat? Wie darf man das verstehen?
Vers 12 heißt es, als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf.
Wir lesen nicht direkt, dass sich jetzt da viele bekehrt haben, aber wir sehen im Vers 18, nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern. Und ich denke, das sind jetzt nicht Brüder aus dem Judentum, sondern Brüder zu diesem Volke, oder? Die zum Volk Gottes gehören. Das sind solche, die sich bekehrt haben. Dann für uns jetzt natürlich schwierig zu verstehen, Vers 18. Also er segelt jetzt mit einem Schiff nach Syrien ab, also von, kann man sagen, von Griechenland Richtung Syrien. Wobei mit Syrien muss man auch immer aufpassen. Also selbst im Alten Testament, was ist mit Syrien gemeint, wenn wir jetzt das heutige Syrien, die Grenzen definieren? Man muss dann schauen, Syrien war auch recht groß, lang. Also nicht unsere Landkarten sind gültig für diesen Ausdruck. Ungefähr vielleicht, ja. Nach Syrien, und jetzt nimmt er diese Priscilla und Aquila mit, nachdem er zu Kenchrea das Haupt geschoren hatte. Das wollte ich sagen. Das ist für uns jetzt natürlich, gut, ich war auch schon beim Coiffeur, aber das ist etwas anderes, also beim Friseur. Der ist eine Vollglatze hat der gemacht. Warum? Steht nicht, aber wir sind in der Übergangsphase zwischen Judentum und Christentum, und selbst diejenigen, die evangelisiert haben oder Apostel waren, waren auch Menschen, und müssen wir einfach stehen lassen. Warum er das gemacht hat, schwierig. Aber müssen wir auch nicht verstehen, aber hat es einfach getan.
In den Bezugsstellen wird auf den Nasir verwiesen. Das könnte halt eben noch eine jüdische Tradition sein. Das ist ja jetzt den Christen nicht geboten. Es ist ein Gesetz, aber es ist, und insofern wird es gerade erwähnt, er hat das gemacht, aber es ist nicht weiter merkenswert für uns jetzt, denke ich mal.
Ja, in Apostelgeschichte 21, Vers 23 wird ja auch berichtet, tut nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Und das ist so, was du, Wolfgang, sagtest, von den Nazäräern aus 4. Mose 6, Vers 18, die dort ein Gelübde abgelegt haben. Und dann, wenn wir sehen, in 1. Korinther 9, Vers 20, da sagt er ja auch, und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, die unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Vielleicht hat es das damit zu tun.
Es wird ja auch vermutet, spekuliert, möchte ich eigentlich sagen, dass es etwas damit zu tun hat im Vers 9, also dieses Traumgesicht bekommen hat, dass er in diesem Punkt, bei diesem Traumgesicht, ein Gelübde getan hätte, analog 4. Mose 6, genau, also Nasir, und dass er dieses, irgendwann war das erfüllt, zum Beispiel nach einem Jahr und 6 Monaten. Und jetzt schneidet er die Haare ab. Aber es sind nur Spekulationen ohne biblischen Grund, also was ich jetzt gesagt habe. Aber das habe ich einfach mal so gelesen.
Das ist also typisch Apostelgeschichte, da werden Dinge berichtet, die uns aber nicht geboten sind als Lehre, sondern einfach eine Beschreibung dessen, was damals genauso passiert ist, aber nicht übertragen werden muss für uns.
Es war natürlich auch für diejenigen, die dann das Neue Testament vervielfältigt haben, also die Schreiberlinge, die diese Texte, Apostelgeschichte, Römerbrief vervielfältigt haben, handschriftlich. Die hatten auch ihre Probleme mit solchen Versen, könnt ihr hundertprozentig sicher sein, die hatten Probleme. Und das sieht man dann vor allem Vers 21, wo dann bei jungen Handschriften, also solche, die ab dem 11. Jahrhundert waren, kommt dann ein Zusatzsatz hinein plötzlich. Der stand natürlich garantiert nie in dem, was Lukas geschrieben hat. Da steht dann im Vers 21, ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem halten. Das ist natürlich Blödsinn, das steht nie in der Bibel. Nie, nie. Sondern da steht in Texten, ich glaube nach dem 11. Jahrhundert hat man die gefunden. Und leider haben viele Übersetzungen aus dem Textus Receptus abgeschrieben. Und die Elberfelder machte den Hinweis, eckige Klammer, streich die durch, den Text gibt es nicht. Also alles, was in eckiger Klammer ist, in der Elberfelder 1905, durchstreichen, dann seid ihr gut bedient.
Wenn man den Satz ebenso liest dann, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren und er fuhr von Ephesus ab, reicht völlig. Ja, ich habe mir das auch in meiner händischen Bibel ganz konsequent alles nicht nur registriert, sondern durchgestrichen. Außer Markus 16, in diesem Teil, den habe ich nicht durchgestrichen. Aber alles andere, und versuchst dann so zu lesen, und es gibt meistens einen guten Sinn, ohne das, was in der eckigen Klammer steht. Das braucht man dann nicht.
Ja, man muss natürlich dann schon sehen, solche eckige Klammern, die haben zum Teil erklärende Hinweise, die sind zwar überflüssig, ja, sind Zufügungen zum Wort Gottes, also verboten, aber sie sind nicht immer falsch von der Aussage. Hier ist aber eine Gotteslästerung. Das ist ja dramatisch. Das ist ja dramatisch. Wenn da steht, ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem halten, das ist ja Blasphemie. Oder? Das ist auch bei Schlachterbibel, Schlachter 2000, das ist ja eine ganz fürchterliche Übersetzung. Die hat zum Beispiel im 1. Johannesbrief lehrt sie, dass es drei Götter gibt. Hat aber nur die Schlachter 2000. Die Schlachter 1951 hat diese Gotteslästerung nicht drin. Also das nur zu sagen. Also Schlachter 2000 ist jetzt wirklich ein Fehlgriff sondergleichen.
Zum Schluss noch, Zeit ist schon wieder rum. Wir sehen hier bei Vers 21 am Ende, und er fuhr von Ephesus ab. Und als er nach Caesarea gelandet war, da sieht man dann dieses Syrien aus Vers 18. Das war einfach in der, sage jetzt, nächsten, übernächsten Etappe, das Syrien in diese Richtung von diesem Syrien gegangen ist, aber mit einer Etappe über das Kenkrea, Ephesus auf der anderen Seite bis Caesarea. Aber da können wir ja dann nächstes Mal noch zurückgreifen. Fangen wir vor bei Vers 22. Nächstes Mal. Mein Bruder noch betet.
Herr Jesus. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wieder sehen durften, wie dein Wort Gottes wirkt an den Seelen, dass die einen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und die anderen es verlästern. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du damals schon zu den Deinen gestanden bist, ihnen Mut gegeben hast. Und wir danken dir, dass du das auch heute noch tust. Auch wenn Nöte, Verfolgungen, Gefängnisse da sind, du kannst genau auch da wirken. Und dafür loben und preisen wir dich von ganzem Herzen. Amen.
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 Dann wünschen wir noch einen schönen Abend, gute Nacht und bis am Sonntag oder nächste Woche. Tschüss miteinander.
Guten Nacht miteinander.
Gute Nacht miteinander.
Gute Nacht.
Ciao miteinander.
Ciao.